Warum nicht schwarz-grün? Das wäre doch das Einfachste. Ja, von der reinen Mathematik her wäre das ganz klar das Einfachste. Aber ob das das ist, was die Menschen dieser Stadt wollen, das wage ich eben zu bezweifeln.
Schließen Sie an dieser Stelle schwarz-grün als stabile Ratsmehrheit aus?
Das kann ich ja nicht, weil es mathematisch eine stabile Mehrheit wäre. Aber es ist nicht das, was ich möchte.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Er ist der 10. Oberbürgermeister der Stadt Bonn und seit einer Woche im Amt. Die ersten Wahlversprechen hat er gleich am ersten Tag seiner Amtszeit eingelöst. Aber wie viele weitere seiner Pläne kann er umsetzen? Denn bis heute fehlt ihm eine Mehrheit im Rat. Ist er jetzt schon eine Lame Duck, ein König ohne Königreich? Was ist eigentlich sein Plan B aktuell? Herzlich willkommen, der neue CDU-Oberbürgermeister Guido Deus.
Ja, ich bin froh, wieder hier zu sein. Hallo Herr Groß.
Wie fühlt es sich an, wenn man zwar regierungswillig, aber nicht regierungsfähig ist?
Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich fühle mich erstens gut angekommen, vom ersten Tag an freundlich aufgenommen und bin eigentlich schon am Arbeiten, seit die Wahl rum ist, als ich noch nicht im Amt war, habe mich darauf vorbereitet. Und wie Sie es eben schon in der Anmoderation gesagt haben, die ersten Entscheidungen sind offiziell auch am ersten Tag direkt gefallen. Also als Lame Duck fühle ich mich überhaupt nicht. Sicherlich ist es noch schöner, wenn man sichere Ratsverhältnisse im Rücken hat und dass das noch was dauern wird, das liegt in der Natur der Sache. Aber auch da bin ich optimistisch.
Wie optimistisch Sie sein können, genau darüber wollen wir sprechen. Sie haben vor der Wahl gesagt, Sie wollen eine bürgerliche Mehrheit bilden. Was heißt denn das eigentlich, bürgerliche Mehrheit?
Das ist was anderes als das, was wir bisher gehabt haben. Und ich wünsche mir, eine Mehrheit zu finden, möglichst mit der SPD, mit der FDP. Wir haben mit Bürgerbund, wir haben mit Volt gesprochen, wir haben auch mit den Grünen selbstverständlich gesprochen. Aber für mich kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass ich mir sehr wünschen würde, dass wir eine feste Zusammenarbeit eben mit der SPD und mit der FDP umsetzen können und dann möglichst eben einen vierten Partner gewinnen oder eben in einzelnen Fragen den Partner gewinnen. Wie gesagt, wir sind in guten Gesprächen. Wir sind doch in der Phase der Sondierungen. Als ich damals gesagt habe, wäre schön, wenn bei meiner Vereidigung am 13.11. eine Mehrheit steht, dann wusste ich, wie hoch ich die Messlatte gelegt habe. Das hat dazu geführt, dass auch direkt Verhandlungen aufgenommen worden sind. Und wenn wir jetzt, und das ist eigentlich meine Zielvorstellung, vor Weihnachten durch die Türe kommen, dann haben wir, glaube ich, dafür gesorgt, dass diese Stadt auch wirklich regierungsfähig ist. Und das hat Bonn einfach verdient.
Naja, aber da muss man ja nicht in der Oberstufe Mathe gehabt haben, um zu wissen, dass es mit SPD, FDP eben nicht reicht. Also es müssen schon noch ein paar andere Partner her. Einer der kleinen Partner hat jetzt ganz klar abgesagt, nämlich Volt. Volt hat gesagt, nee, mit uns nicht.
Ja, ist demokratisch zulässige Einstellung. Wir haben mit Volt gesprochen. Ich glaube auch, dass wir in vielen Punkten Schnittmengen haben und auch zusammenfinden werden in einzelnen Entscheidungen. Ich habe Volt so verstanden, dass sie so lieber so ein bisschen die Schweiz spielen wollen, also mal rechts, mal links. Das, was ihnen am besten gefällt, da stimmen sie dann zu. Das hat für mich nicht so viel mit verlässlicher Zusammenarbeit zu tun und deswegen kann ich deren Haltung schon nachvollziehen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann.
Minderheitsregierung quasi.
Naja, sagen wir mal, ich habe das ja schon mal in einem Gespräch mit Ihnen angedeutet, wenn vollkommen zu Recht von uns erwartet wird, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD gibt, und ich will das nochmal ganz klar betonen, der Rat hat 67 Stimmen und ziehen Sie die 4 Stimmen von der AfD ab, weil ich mal einfach unterstelle, das, was man von uns erwartet, keine Zusammenarbeit mit der AfD, gilt für alle. Dann hat der Rat noch 63 Stimmen, auf die es ankommt, und dann rechnen Sie nochmal neu, wo die Mehrheiten sind.
Gilt für Sie der Satz, der von Bundeskanzler Merz ja mal gesagt worden ist, eine richtige Entscheidung wird ja nicht dann falsch, nur weil die Falschen zustimmen?
Natürlich gilt dieser Satz, weil ich ja nicht verhindern kann, dass irgendjemand einer Entscheidung zustimmt. Die Frage ist eine andere.
Im Moment, aber wenn Sie jetzt beispielsweise, nehmen wir mal Adenauer, ist ein kniffliges Thema. Wir nehmen den Fall, ausschließlich mit der Stimmen der AfD, die zugestimmt haben, funktioniert das Projekt. Was machen Sie dann?
Ich sage nochmal, es wird dazu nicht kommen. Es wird dazu nicht kommen, dass ein Projekt nur in Abhängigkeit der Stimmen von der AfD umgesetzt wird.
Das heißt, der Satz von Merz stimmt da nicht?
Doch, er stimmt, weil der Satz ja nur besagt, dass ich nicht verhindern kann, wer der richtigen Sache zustimmt. Das heißt, wenn es verhindern würde, dass ich eine Vorlage einbringe, von der ich inhaltlich überzeugt bin, und diese Vorlage nur nicht einbringe, weil ich unsicher bin, welche Mehrheitsverhältnisse nachher rauskommen würden, dann würde die AfD ja den Einfluss haben, dass richtige Sachen gar nicht mehr auf den Tisch kommen dürfen. Diesen Einfluss wird die AfD in Bonn nicht erhalten. Die Frage ist doch nachher, ob es eine Mehrheit ohne AfD gibt, die sicherstellt, dass diese Pläne beschlossen werden. Und davon gehe ich aus. Ich sage noch einmal, 67 minus 4 ist 63 und die Mehrheit von 63 ist 32.
Das heißt, viel einfacher wäre das ganze Thema doch. Man merkt schon, es ist knifflig. Also es natürlich. Ist viel Taschenrechner.
Einfach kann jeder, Herr Groß.
Es ist viel Taschenrechner. Es kommt auf diese vielen kleinen, ja, Splittergruppen an, die man natürlich im Stadtrat hat. Eine Situation, die es natürlich früher in der Form, in dieser Größe nicht gab. Das macht die ganze Regierungsarbeit natürlich auch wahnsinnig diffizil, oder?
Natürlich. Also wir haben mit einer Zersplitterung der Räte zu tun. Und das macht das Regieren auf der kommunalen Ebene immer schwieriger. Deswegen sucht ja auch die Landesseite, der ich ja angehören durfte, einen gewissen Zeitraum lang ja auch nach Möglichkeiten, das kommunale Ehrenamt zu stärken und überhaupt die Städte noch regierbar zu halten. Weil die Bürgerinnen und Bürger, und da kann ich den Frust verstehen, die sagen so oft, ihr habt vor der Wahl das versprochen, nach der Wahl was anderes gemacht. Aber Demokratie lebt eben von Mehrheiten. Und wenn wir nicht mehr ein, zwei oder drei, sondern vier oder fünf Parteien brauchen, die zusammenfinden, um eine Mehrheit zu bilden, dann werden natürlich auch immer die Kompromisse größer und der kleinste gemeinsame Nenner ist nachher vielleicht das, was beschlossen wird. Das ist dann eben der Hinkefuß. Und deswegen, ich sage das nochmal ganz klar, ich bin es gewohnt, um Mehrheiten zu ringen. Ich bin es gewohnt, mich dafür einzusetzen, möglichst Mehrheiten zu finden, wo es nicht auf eine Einstimmenmehrheit ankommt. Ich glaube, dass wir viele Dinge in dieser Stadt haben, der städtische Haushalt, wie es weitergeht mit Stadthaus, mit Oper, mit vielen anderen Projekten, wo es falsch wäre, darauf zu setzen, mit der Brechstange, das war ja mein Vorwurf der letzten Regierung gegenüber, wo es falsch wäre, mit der Brechstange vorzugehen und zu versuchen, mit einer Stimme Mehrheit die Zukunft unserer Stadt zu entscheiden. Das heißt, wir müssen als Demokraten zusammenstehen und versuchen, breitere Mehrheiten hinzubekommen. Nicht in jedem Fall, aber mindestens in den zukunftsweisenden Themen dieser Stadt.
Die breiteste Mehrheit in Bonn wäre einfach schwarz-grün.
Ja, aber...
Aber da haben Sie ja so gepoltert gegen die Grünen vor der Wahl, das ist ja, da haben Sie sich ja selber schwer gemacht, oder nicht?
Ich möchte da nicht zurückblicken,
Weil wir gucken ja jetzt an der Stelle natürlich nach vorne und eine belastbare Ratsmehrheit scheint es nicht zu geben.
Ja, aber Herr Groß, ich versuche es nochmal so darzustellen. Mir geht es darum, weswegen ich nicht zurückblicken will, ist von wegen wer wo gepoltert hat, ob das die Grünen oder wir gewesen sind. Jetzt schwamm drüber. Die Wahl ist gelaufen, das ist vorbei. Wir stehen in der Verantwortung für diese Stadt. So, und jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, ja, warum nicht schwarz-grün? Das wäre doch das Einfachste. Ja, von der reinen Mathematik her wäre das ganz klar das Einfachste. Aber ob das das ist, was die Menschen dieser Stadt wollen, das wage ich eben zu bezweifeln. Also einfach daraus abzuleiten, wir haben zwei starke Blöcke, CDU, Grüne. Also wenn die beiden zusammenarbeiten, dann ist auch die Mehrheit in Bonn zufrieden. Das glaube ich eben nicht.
Ja, aber Sie haben ja gerade einen ganz, ganz richtigen Satz gesagt. Die Menschen erwarten Entscheidungen und dass Politik auch wirklich Probleme löst. So wie es momentan aussieht, haben Sie aufgrund dieser schwierigen Ratssituation gar nicht die Möglichkeit, das, was Sie vielleicht auch vor der Wahl versprochen haben, angehen zu können, weil eben diese Ratsmehrheit so kompliziert ist.
Schauen wir doch mal. Also wir werden Ende des Jahres weiter sein. So viel Geduld müssen wir noch aufbringen. Wie gesagt, ich würde es für nicht zumutbar für diese Stadtgesellschaft halten, wenn wir die Gespräche und Verhandlungen bis ins nächste Jahr ziehen und dann irgendwann um Karneval herum ein Bündnis stehen haben, halte ich nicht für angemessen. Deswegen ein bisschen Geduld brauchen wir noch, wie das eben in Sondierungen und Koalitionsgesprächen immer ist. Man muss auch die Partner mitnehmen, man muss auch die kleineren Partner mitnehmen. Man muss ihnen auch Luft zum Atmen lassen, also in ihrer eigenen Partei sich ein Feedback zu holen. Und das dauert halt ein bisschen Zeit. Nochmal, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Lame Duck bin, wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben, sondern dass ich auch als Oberbürgermeister, ich lerne natürlich auch jeden Tag dazu, dass ich als Oberbürgermeister Möglichkeiten habe, vielleicht eben mal rechtsrum, linksrum einen Umweg zu gehen, um die Dinge zu erreichen, die ich versprochen habe. Und so wie wir beide uns schon lange kennen, ist eigentlich meine Glaubwürdigkeit mein höchstes Gut bisher in meinem politischen Leben gewesen. Und das möchte ich auch nicht ändern.
Ende des Jahres, das ist offensichtlich jetzt der Zeitstrahl, soll es eine stabile Ratsmehrheit geben, ja oder nein?
Selbstverständlich.
Stabil?
Ich wusste, dass Sie nachfragen.
Ja, natürlich. Schließen Sie an dieser Stelle Schwarz-Grün als stabile Ratsmehrheit aus?
Das kann ich ja nicht, weil es mathematisch eine stabile Mehrheit wäre und die einfachste Lösung mathematisch gesehen, so wie wir es gerade schon besprochen haben. Also insofern, wenn das die Zukunft dieser Stadt erfordert, ist das eine Option. Aber Das ist nicht die priorisierte Option. Es ist nicht das, was ich möchte.
Was ist die priorisierte Option? Also gehen wir mal die drei durch, die Sie eigentlich ja nur haben. Also Minderheitsregierung und Sie entscheiden bei jeder Sachfrage mit 9 Mehrheiten. Möglichkeit A. Möglichkeit B, Sie einigen sich doch mit den Grünen und dann gibt es schwarz-grün stabile Mehrheit, mit welchen Themen auch immer. Oder Möglichkeit C, Sie überreden doch noch diese ganzen kleinen Gruppen, nämlich Volt, den BBB, vielleicht sogar das BSW. Also überall gibt es auch so ein paar Einzelstimmen. Die Partei ist zum Beispiel auch noch dabei. Ist das die dritte Möglichkeit? Welche wird's?
CAB. Also
Sie wollen oder Sie können es noch nicht sagen?
Doch, ich habe es gerade beantwortet.
Ihre
meine favorisierte Lösung wäre C, also sprich 4 Partner, die sich zusammenfinden, ohne die Grünen. Danach kommt für mich die Minderheitsregierung, wie eben geschildert. Und aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht, aber das ist nicht nur, es geht nicht nur danach, was der Oberbürgermeister will, ist ein Bündnis mit den Grünen nur die letzte Option, um stabile Mehrheiten für diese Stadt herzustellen.
Sie haben ja am ersten Tag Ihrer Amtszeit tatsächlich ein Wahlversprechen eingelöst. Sie haben die Programmbüros aufgelöst. Klimaneutrales Bonn 2035 und soziale Gerechtigkeit. Haben Sie das auch mit so einer großen Mappe gemacht und einem großen Edding, wo Sie in einer überdimensionalen Unterschrift das Ganze besiegelt haben?
Nein, und Sie haben das böse Wort jetzt nicht gesagt. Ich habe nicht vor, der deutsche Trump zu werden und auch nicht der Bonner Trump zu werden. Und das ist ja die Anspielung im Endeffekt, um die das Ganze jetzt geht. Also mich haben Medienvertreter gebeten, mich am ersten Tag begleiten zu dürfen. Und das haben sie gemacht. Und am ersten Tag gab es sehr viele Dinge zu erledigen, vom ersten Mal mit der neuen Schlüsselkarte das Büro zu betreten, erste Unterschriften, Gespräche mit dem Personalrat, 2-3 Stunden, die ich mir Zeit genommen habe, um Beschäftigte im Stadthaus kennenzulernen, 30 Jahre Deutsches Museum und vieles mehr. Und dazu gehörte eben auch, dass ich Unterschriften geleistet habe. Ich habe den Medien nicht vorgeschrieben, welche Bilder sie nachher verwenden. Also das war nicht von mir inszeniert.
Naja,
also,
aber Sie wollten schon deutlich machen, dass Sie diese beiden von Ihnen ja auch immer als Programmbüros bezeichneten Themen sozusagen auflösen.
Also ich wollte nicht deutlich machen, sondern ich mache das, was ich vor meiner Wahl versprochen habe. Und dazu gehörte eben auch die Programmbüros aufzulösen. Und um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil das ja von Fridays for Future und anderen direkt angegangen wird. Damit ist in keiner Weise dafür gesorgt, dass ich um Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit, wie zwei der Büros ja vom Namen her heißen, nicht mehr gekümmert wird. Es wird an anderer Stelle erledigt. Die Programmbüros waren eine Struktur, die es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen nicht gibt. Sie sind eine Parallelstruktur gewesen. Und ich greife da mal den Vorsitzenden des Personalrats der Stadt Bonn, beziehungsweise Christoph Busch, auf, der vor der Personalversammlung gesagt hat, Doppelstrukturen brauchen wir nicht und sind abzuschaffen. Ich habe eine Doppelstruktur abgeschafft. Ich vertraue der Linienstruktur einer Verwaltung, dass sie sich um Klimaschutz, natürlich, dass sie sich um Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit kümmert. Und kein einziger Mensch ist da entlassen worden. Und mit jedem Einzelnen ist gesprochen worden, dass er eine adäquate andere Verwendung findet. Und ungefähr die Hälfte der Menschen macht sogar das, was sie vorher gemacht haben, nur an anderer Stelle.
Wie stellen Sie sicher, dass dann dieses Ziel erreichbar bleibt? Also klimaneutrales Bonn 35? Oder haben Sie jetzt schon gesagt, das werden wir eh nicht erreichen?
Dass wir dieses Ziel klimaneutrales Bonn 2035 wahrscheinlich, zumindest mit den vorliegenden Plänen, nicht erreichen werden, ist jedem, der sich darin auskennt, schon lange bewusst. Und da waren wir uns sogar im Wahlkampf schon einig. Wir haben allerdings mitbeschlossen, das Ziel 2035 aufrechtzuerhalten, weil wir eben mit hohen Zielen uns selbst auch binden wollen.
Das verstehe ich. Das heißt, Sie sagen, wir können es nicht erreichen, wir wollen das Ziel aber trotzdem beibehalten.
Genau. Also kurzum, aber wir müssen es unterlegen mit Dingen.
Aber das versteht da draußen auch keiner, oder?
Weiß ich nicht. Also indem man einfach in Zielen nachlässt, ist es nicht erweckt man natürlich den Eindruck, dass man sich auch nicht alle Mühe gibt, die wir uns dafür geben müssen. Und wir werden wesentlich mehr im Klimaschutz machen müssen. Und soziale Gerechtigkeit ist ein Anliegen, was mich seit meiner Jugend auch persönlich begleitet. Wollen Sie ein konkretes Beispiel?
Nee, ich würde lieber eine konkrete Zahl haben. Also wann ist denn Bonn jetzt klimaneutral, Ihrer Meinung nach? 2035 ja offensichtlich nicht.
Das fragen Sie den Oberbürgermeister an seinem 5. Amtstag. Das, glaube ich, kann ich nicht beantworten.
Aber Sie haben doch Visionen und Ziele.
Ich habe das Ziel, dass wir einen Klimaplan so modifizieren, dass wir eine Klimaneutralität so schnell wie möglich erreichen. Ob das 2035 oder 2040 der Fall ist, das müssen mir Fachleute sagen. Aber ich weiß eins, mit dem Plan, der vorliegt und mit dem man verfolgt hat, hätten wir 2035 niemals erreicht.
Aber diese Fachleute, mit denen haben Sie noch nicht gesprochen?
Noch nicht im Detail. Ich brauche mehrere als ein Gespräch. Ich brauche auch einen Rat, der arbeiten kann. Wir haben eben darüber gesprochen. Es gibt keine Ausschüsse, es gibt keinen Rat, es gibt keine Mehrheiten. Also so etwas macht ein Oberbürgermeister bestimmt nicht alleine. Und natürlich muss ich auch erstmal Gespräche mit den Menschen in der Verwaltung führen, von wegen, wie sind deren Erwartungshaltungen an mich, aber auch, wie sind meine Erwartungshaltungen an sie. Mit welchen Ideen gehe ich denn in diese Diskussion herein? Welche Ideen möchte ich denn vertieft geprüft haben? Und das muss dann eben auch erfolgen. Also die Weltrettung dauert ein bisschen länger, als sich das manche Leute wünschen.
Naja, die Kritik von Fridays for Future war ja vor allem, dass sozusagen in der Agenda diese beiden Themen, soziale Gerechtigkeit und eben klimaneutrales Bonn, eben nicht mehr so weit oben stehen durch diese Auflösung als Symbol, auch direkt am ersten Tag Ihrer Amtszeit. Wie stellen Sie denn sicher, dass diese Themen jetzt nicht zwischen den Dezernaten zerrieben werden, wenn Sie das sozusagen in die alten Strukturen zurückführen?
Indem ich jedes strittige Thema in den Dezernaten in den Verwaltungsvorstand bringe. So ist auch der erste Verwaltungsvorstand bei uns gelaufen, dass wir uns darauf verständigt haben, auf meinen Vorschlag hin, dass sämtliche offene Streitfragen in dieser Stadtverwaltung, wo vielleicht das ein oder andere Silo-Denken noch Zuständigkeiten verneint oder nicht klar geregelt sind, dass diese Fragen auf den Tisch kommen und dann geklärt werden und dann die Zuständigkeiten klar sind und auch jeder weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um nach vorne zu kommen. Also das schwarze Peterspiel, ein Begriff, den man nicht mehr verwenden soll, ich weiß, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, das muss aufhören, ob innerhalb der Verwaltung oder eben auch mit externen Partnern.
Sie haben unter anderem auch die Neuordnung des Personalamtes angekündigt, vor der Wahl auch immer massiv kritisiert, dass die Aufstockung des Personals in der Stadt absolut unverhältnismäßig war. Wie groß bauen Sie jetzt ab? Sie haben jetzt eine Möglichkeit dazu. Und B, was versprechen Sie sich eigentlich von dieser Neuordnung des Personalamtes?
Es ist eigentlich keine Neuordnung des Personalamtes, sondern es ist so, dass der Oberbürgermeister das Personal zur Chefsache in dieser Stadt gemacht hat, weil wir dafür gesorgt haben, weil ich dafür sorge, dass das Personalamt im Dezernat des Oberbürgermeisters angesiedelt ist. Das wird woanders angesiedelt sein und das passiert aus zwei Gründen. Einmal, weil ich deutlich machen möchte, dass das Personal Chefsache in dieser Stadt ist.
Weil Sie entscheiden wollen, wer wo sitzt?
Ach, das kann der Oberbürgermeister doch gar nicht in einer 8000 Mann starken Verwaltung und das ist auch nicht das Ansinnen des Ganzen. Aber wir haben gravierende Veränderungen in der Personalstruktur vor uns. Wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren ungefähr 40% durch Altersabgänge verlieren werden. Wir wissen, dass alle Menschen, die im Stadthaus arbeiten, ungefähr 1700 umziehen müssen für 5 bis 10 Jahre in eine Dépendance. Wir wissen, dass wir in der Digitalisierung bei weitem nicht da sind, wo manch andere Städte sind. Und wir wissen auch, dass wir eins unserer größten Probleme, das Finanzproblem, nur in den Griff bekommen, wenn wir genau diese Fragen miteinander verknüpfen und gelöst bekommen.
Wird das dann durch diese Personal-Chefsachen-Thematik das Rathaus politischer oder effizienter?
Ich hoffe doch beides. Also politisch sein heißt ja nur, sich um Themen zu kümmern. Und effizienter müssen wir werden.
Sie haben selber gesagt, das OB-Büro soll eben auch im Rathaus und nicht im Stadthaus sein. Trauen Sie der anstehenden Sanierung des Stadthauses nicht oder haben Sie einfach einen schöneren Blick vom Rathaus aus?
Na, also das Rathaus ist für mich schon sehr lange eine sehr liebgewonnene Arbeitsatmosphäre. Ich durfte ja 5 Jahre schon im, wie ich immer sage, schönsten Büro des Rathauses sitzen. Dieses schönste Büro des Rathauses werde ich jetzt perspektivisch räumen. Ich werde aber im Rathaus sitzen bleiben. Im Moment ist es so, dass 2 städtische Dezernenten im Stadthaus sitzen, 2 sitzen im Rathaus, 1 Dezernentin sitzt in Beul. Ich habe mich jetzt für das Rathaus entschieden, auch weil ich mich da wohlfühle, weil da auch 2 andere Dezernenten sitzen, weil das Dezernat 1 dort angesiedelt ist, der Stadtdirektor dort sitzt. Das ist also für mich erst einmal gewohnte Atmosphäre, aber mit dem Ziel, mit den städtischen Beschäftigten selbstverständlich, in das Ausweichquartier nach Oberkassel umzuziehen. Aber zu oft umziehen muss nun auch nicht sein. Ich glaube, aus dem Bonner Rathaus lässt sich gut arbeiten.
Und wenn das Stadthaus dann wieder richtig schick und saniert ist, dann ziehen Sie wieder zurück, oder?
Wenn die Bonnerinnen und Bonner mich in 15 Jahren noch als Oberbürgermeister haben wollten, dann würde ich wieder umziehen ins Stadthaus.
Deswegen, das hätte ich aber gefragt, da gibt es ja noch wahnsinnig viele Fragezeichen rund um diese Sanierung. Wie wollen Sie denn diesen Riesenspagat hinkriegen, Tempo drauf zu geben und gleichzeitig Transparenz zu schaffen?
Also Transparenz ist etwas, was mir extrem wichtig ist. Kommunikation, Transparenz und Wertschätzung sind etwas, was als Vorwurf immer wieder in den letzten Jahren gekommen ist. Und da haben wir als Verwaltung einiges zu tun, insbesondere auch nach außen. Deswegen ist mir das extrem wichtig. Und ich sage ganz ehrlich, ob jetzt die Stadtverwaltung, wenn sie denn schon umziehen muss, 1 oder 2 Jahre länger in Oberkassel sitzt, ist dann weniger wichtig, als dass nachher die Arbeitsatmosphäre und alle Rahmenbedingungen auch vernünftig stimmen.
Es geht ja auch viel um Symbole, um Symbolpolitik. Ich musste richtig, wissen Sie, über was ich richtig schmunzeln musste? Über die Schlagzeile, OB streicht Gendersprache in der Stadt Bonn. Ja. Und ich habe mir gedacht, ernsthaft, ist das jetzt echt sein Thema?
Also, Herr Groß, es gab keine Medienanfrage dazu. Ich erzähle Ihnen aber gerne, was dahinter steckt. Also, der Oberbürgermeister hat an seinem ersten Arbeitstag bestimmt nicht dieses Thema so wichtig gefunden, dass er entschieden hätte, die Gendersprache abzuschaffen. Aber ich habe eine einzige Entscheidung getroffen. Und zwar im Moment darf ich ganz viele Grußworte unterschreiben, insbesondere für die Karnevalssession, die ansteht. Und ich habe für mich persönlich entschieden, wo meine Unterschrift drunter steht, in Grußworten für Karnevalsvereine, da stehen keine Gendersternchen und keine Binnen-Is. Alles, was ich nicht sprechen kann, das unterschreibe ich nicht persönlich. Und das gehört auch nicht in ein Grußwort. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Alles andere.
Also Sie sagen, liebe Närrinnen und Narren?
Genau, gar kein Problem.
Oder sagen Sie, liebe Narrenden?
Wir können gerne gleich über meine persönliche Einstellung zum Thema Gendern können wir gerne sprechen. Aber es stehen keine Sternchen und keine Binnen-Is mehr drin. Und dann wird eben eine doppelte, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Närrinnen und Narren und so weiter. Das ist doch wirklich kein Problem. Also das ist wirklich hoch.
Aber es ist keine Ansage an alle anderen. Also jeder darf es im Grunde im Stadthaus so machen, wie er will.
Ich weiß Folgendes. Es gibt einen Leitfaden. Mhm. So, es gibt einen Leitfaden zur gendergerechten Sprache. Dieser Leitfaden ist beispielsweise nie durch die Personalvertretung gelaufen oder von der abgesegnet worden. Und es ist nur eine Empfehlung. Und wir werden uns dieser Frage nochmal vernünftig annehmen. Ich werde, so wie man es macht, erstmal mit der Gleichstellungsbeauftragten ein Gespräch führen. Ich werde mit dem Personalrat ein Gespräch führen. Und dann treffen wir nachher Entscheidungen. Ich persönlich bin kein Fan davon. Die Frage würden Sie mir sonst als nächstes stellen, von wegen so zu schreiben, wie ich es nicht sprechen kann. Dafür gehören für mich eben die Sternchen und die Binnen-Is. Also das ist nicht mein Ding.
Und ich glaube ganz persönlich, dass es tausend wichtigere Probleme gibt in der Stadt Bonn.
Da haben Sie vollkommen recht.
Exakt dieses, nämlich unter anderem den Verkehr. Das war eines der größten Themen im Wahlkampf. Wann fangen Sie an, die ganzen Fahrradstraßen wieder zurückzubauen?
Wenn Sie denken würden, das wäre jetzt mein erstes Thema im Bereich Verkehr, dann muss ich jetzt antworten, erstmal gar nicht, weil es viel Wichtigeres gibt. Wir müssen aus diesem Dauerstreit raus. Wir müssen diese Gesellschaft wieder ein Stück weit Verlässlichkeit geben, ein bisschen beruhigen, aus dieser Spaltung der Gesellschaft, gerade im Bereich der Mobilitätspolitik rauskommen. Und deswegen ist nochmal, mein alleroberstes Ziel ist es, aus dieser Trennung, aus dieser Spaltung heraus, und dafür habe ich einen Vorschlag gemacht, den ich auch gerne umsetzen möchte. Und ich weiß, dass sowohl der Universitätsrektor als auch die Präsidentin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die stehen Gewehr bei Fuß und würden gerne mit uns das Gespräch suchen, inwieweit ein Verkehrskonzept von Ihnen erarbeitet werden kann, wissenschaftlich erarbeitet werden kann, wie Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis einfach besser funktionieren. Nicht nur für Autofahrende, auch für Fahrradfahrende, für den ÖPNV.
Aber es war ja schon ein klares Symbol, also gerade vor allem die Adenauerallee, würde ich sagen, ist zu einem der Symbolstraßen geworden im Wahlkampf, was das Thema Verkehr anging. Da haben wir die Einführung der Fahrradstraße auf der Adenauerallee gehabt, wo sie immer schon gesagt haben, das ist aus, ich sag's mal ganz flaps daher, das ist Schwachsinn, das brauchen wir nicht. Wir wollen da wieder eine ganz klare Autostraße haben, weil wir eben unten am Rheinufer ja die Fahrradstraße jetzt haben.
Genau.
Das heißt ja mal mindestens diese Straße müssen sie doch wieder zu einer Autostraße machen, einer reinen Autostraße, um glaubwürdig zu sein oder nicht?
Also, Herr Groß, wie gesagt, ich kann den Ergebnissen von Verhandlungen, die gerade geführt werden, kann ich nicht vorgreifen. Ich habe eine konkrete Lösung im Kopf, mit der alle Beteiligten leben könnten, die Grünen vielleicht nicht, aber alle
anderen. Aber die Lösung wäre ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, erst die Wissenschaft zu fragen. Sie haben im Vorfeld klar gesagt, das will ich.
Beides. Also Sie können in Ihrem Leben nicht immer abwarten, bis hier das Gutachten geschrieben worden ist und dann politisch ausdiskutiert worden ist. Und natürlich kann die Verkehrspolitik dieser Stadt nicht jahrelang brach liegen. Wir brauchen für ein Thema wie die Adenauerallee, dass sie funktioniert, oder auch für den ZOP, für den Omnibusbahnhof, brauchen wir Lösungen und können nicht abwarten, bis vielleicht nach ein, zwei Jahren entdiskutiert irgendein Gutachten mit den letzten Schlussfolgerungen da ist und daraus dann Planaufträge und so weiter. So viel Zeit haben wir nicht. Aber man muss bereit sein, sich mit der wissenschaftlichen Betrachtung selbstkritisch zu reflektieren, damit wir aus diesem Spagat rauskommen, aus dieser Trennung herauskommen. Es gibt Entscheidungen, die müssen vorgezogen werden.
Wissen Sie, was mir auffällt? Dass Sie jetzt viel, viel weniger konkret sind bei diesem Thema, als Sie das vor der Wahl waren. Sind Sie vielleicht deswegen nicht so konkret jetzt mehr bei diesem Thema, weil Sie ja eventuell doch die Grünen brauchen?
Nein, also ich versuche immer das umzusetzen, was ich vor der Wahl gesagt habe. Wir haben eben über Demokratieverständnis gesprochen. Ich habe eine ganz klare Vorstellung, was ich möchte. Und dafür setze ich mich ein. Das ist die Vierspurigkeit der Adenauerallee, zwei Autospuren in beide Richtungen, weil ich das für richtig halte. Ich bin aber genauso bereit, weil ich einfach da vernünftig sein möchte, mich selbstkritisch zu reflektieren anhand einer wissenschaftlichen Untersuchung, die mir nachher vielleicht von außen betrachtet nochmal unterlegt, was geht und was nicht geht. Und ich bin auf der Suche nach Koalitionspartnern, die mit mir einen Kompromiss finden, weil es wird nicht alles Lex Deus sein oder Sichtweise vom Oberbürgermeister, was in dieser Stadt passiert. Ich bin auf der Suche nach einer Mehrheit, die möglichst nah, selbstverständlich, an meine Position herankommt. Und das finde ich nur ganz normal in einer Demokratie.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrradstraßen auch in 5 Jahren noch rot sein werden und vielleicht auch in der Anzahl, wie wir sie aktuell haben, vorhanden, ist durchaus gegeben.
Das kann ich Ihnen kurz vor Weihnachten nach der Ratssitzung, über die wir eben gesprochen haben, vielleicht beantworten.
Woran merken die Bürgerinnen und Bürger eigentlich, sag ich mal, ab dem Jahr 26, so viel Zeit wollen wir doch auch dem neuen Oberbürgermeister geben, erst einmal anzukommen, dass sich tatsächlich was verändert hat in der Stadt?
Jeder Politiker, jede Politikerin freut sich, wenn man schnell Veränderungen sieht. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtige ist, einen vernünftigen Job zu machen. Und ich mache es nochmal bei der Mobilitätspolitik gerne deutlich. Es ist einfacher, mit dem Farbpinsel zu regieren, als Dinge umzubauen. Es ist wichtig, Strukturen zu überprüfen, Organisationsformen richtig aufzusetzen, das Personal richtig einzusetzen, Digitalisierung nach vorne zu treiben und ganz, ganz wichtig, den Bürgerservice dieser Stadt nach vorne zu bringen. Alles das, was bei den Menschen direkt ankommt. Ich möchte, dass die Menschen nicht erst nächstes Jahr, sondern noch diesen Monat merken, dass es keine wartenden Menschen mehr im Frost und im Regen vor dem Ausländeramt gibt. Ich möchte, dass die Menschen ganz schnell merken, dass sie schneller einen Termin im Dienstleistungszentrum bekommen oder dass ein Schwerbehindertenausweis in dieser Stadt nicht mehr 2 Jahre dauert. An so welchen Dingen möchte ich, dass die Menschen dieser Stadt merken, dass sich in der Stadt was verändert hat. Und eins ist mir noch wichtig, ich möchte auch, dass, ob es jetzt die Junggesellenvereine sind oder ob es die Großveranstaltungen in der Rheinaue sind, dass das aufhört, dass diese Veranstaltungen alle sterben, weil sich niemand drum kümmert, dass diese Veranstaltungen noch möglich sind in Bonn. Und ich glaube, das sind Punkte, die die Menschen merken werden. Und ob dann die ein oder andere Straße noch ein halbes Jahr länger eine rote Farbe hat oder nicht, ist für mich da in dem Vergleich zu solchen Themen vollkommen unwichtig. Ich möchte auch noch eins, das will ich nämlich nicht vergessen sagen, dass die Menschen sich sicher fühlen müssen in dieser Stadt. Also sie müssen auch merken, sie sollen merken, dass sie auf Weihnachtsmärkten oder überhaupt in der Innenstadt und selbst im Bahnhofsumfeld, dass sich da etwas verändert hat. Das möchte ich, dass die Menschen das schnell merken. Und bei baulichen Veränderungen, da geben sie mir, da geben sie uns ein bisschen Zeit, weil wie gesagt, Pinsel ist schneller als Bauen.
Ja, und gerade im Bereich der Mobilität haben Sie auch manche äußere Bedingungen nicht selber in der Hand. Beispielsweise der VRS hat jetzt wieder angekündigt, die Ticketpreise für Bus und Bahn zu erhöhen im kommenden Jahr. Das kann ja nicht in Ihrem Sinne sein, oder?
Ja, und der Oberbürgermeister wird anders als das bisher gewesen ist, dagegen stimmen. Und mit seinen Möglichkeiten, die er hat, sei es in der Stadt Bonn oder in der Region und auch mit seinen Kontakten darüber hinaus, dafür zu sorgen, dass das möglichst nicht passiert. Wir sind da nur ein Rädchen im Getriebe. Da darf man sich selber auch nicht überschätzen. Aber ich habe da eine ganz klare Position zu, die ich auch durchziehen werde.
Wir haben 2, 3 Sachen schon angesprochen und das wird ja immer ganz gerne gemacht in neuen Ämtern. Man erklärt irgendetwas zur Chefsache.
Ich weiß.
So, das wird ja ganz gerne gemacht. Das klingt auch immer ganz gut. Nennen Sie mal die 3 Dinge, die Sie wirklich künftig zur Chefsache machen.
Das mache ich jetzt besser nicht. Man hat mir den guten Ratschlag gegeben, mach nicht genau diesen Fehler, weil du nämlich dann sagst, was keine Chefsache ist. Ich kann Ihnen sagen, Herr Groß, dass ich mich um viel mehr, um einen viel breiteren Bereich, um viel mehr Dinge persönlich kümmern werde, als die Menschen das in dieser Stadt bisher empfunden haben. Ich will es vorsichtig ausdrücken. Für mich sind Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, um bei dem Thema von eben zu bleiben, ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige Thema.
Ich werde Chefsache oder nicht?
Ich werde keine 3 Themen, ich werde Ihnen den Gefallen nicht tun, 3 Themen rauszugreifen, weil dann andere hinten runterfallen. Und es werden mehr als 3 sein, das kann ich Ihnen versprechen.
Ganz zum Schluss ist es die kniffligste Aufgabe tatsächlich jetzt in der ersten Woche im Amt, aus der Hülle des CDU-Fraktionschefs herauszukommen und in die Überparteilichkeit hineinzuschlüpfen?
Gar nicht. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl drin. Ich bin das Kämpfen um Inhalte gewohnt. Aber ich sage ganz ehrlich, der Wahlkampf, also das muss nicht sein. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Also denn nochmal, mein Demokratieverständnis ist die Suche nach dem bestmöglichen Kompromiss, Alles andere wäre eine Diktatur. Auf die Suche nach dem bestmöglichen Kompromiss zum Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und wenn man dieses Demokratieverständnis hat, dann fällt es einem überhaupt nicht schwer, aus einer kämpferischen Rolle für die eigenen Überzeugungen einfach sich darauf zu beschränken, was meine Aufgabe jetzt ist, für alle Bonnerinnen und Bonner zu arbeiten, ob sie mich gewählt haben oder nicht.
Sagt der neue Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Guido Deus. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, Herr Groß.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.